Das größte lebende Tier auf dieser Erde, das ist der Blauwal. Und der Blauwal ist nicht nur das größte Tier, sondern das schwerste Tier, wird bis zu 33 Meter lang und 200 Tonnen schwer. Und sein Lieblingsessen unter anderem ist Grill. Und Grill, das sind so kleine Krebstierchen, die werden ungefähr 6 cm lang und 1 bis 2 Gramm schwer. Was denkt ihr, wenn so ein Schwarmgrill sich jetzt mal zusammenrottet, sagen wir so, weiß nicht, 1000, 2000, 3000 Tiere, und die wollen gegen so einen Blauwal den Aufstand proben, werden die Erfolg haben? Nö, tatsächlich nicht. Ein Blauwal isst bis zu 16 Tonnen Grill am Tag. Also auch wenn sich Tausende oder Millionen dieser Krebse versammeln würden, sie würden gegen diesen Blauwal nicht ankommen. Er wird sie höchstens auslachen und danach auffressen. Und in unserem heutigen Text, da geht es jetzt nicht um Grill und Blauwale, sondern es geht um Menschen und Gott. Aber der Aufstand, den die Menschen proben in unserem Psalm, den wir heute lesen, Psalm 2, der ist ähnlich lächerlich wie ein gedachter Aufstand vom Grill gegen die Blauwale. Und wir lesen Psalm 2, den ganzen Psalm. Was soll das Toben der Völker und das eitle Sinnen der Völkerschaften? Die Könige der Erde rotten sich zusammen und die Fürsten halten Rat miteinander gegen den Herrn und den von ihm Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront, der lacht. Der Allherr spottet ihrer. Dann aber wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Ingrimm. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf dem Zion, meinem heiligen Berge. Lasst mich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du. Ich selbst habe heute dich gezeugt. Fordere von mir, so gebe ich dir Völker zum Erbe und zum Besitz die Enden der Erde. Du sollst sie mit eiserner Keule zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschlagen. So nehmt denn Klugheit an, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsst den Sohn, auf dessen nicht zürne, und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn. Wohl allen, die bei ihm sich bergen. Ich möchte gerne noch beten, ich dürfte gerne, dass wir sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass es zu uns redet, dass es uns auf dich hinweist. Und ich bitte dich darum, dass du mir die richtigen Worte gibst, um das weiterzugeben, was du zu sagen hast. Und dass du uns allen, auch mir hilfst, uns wirklich was sagen zu lassen von dir. Amen. Ich habe die Predigt genannt, der Mensch und Gott, und sie hat diesmal ganz traditionell wieder drei Punkte. Der erste Punkt heißt die Allmachtsfantasie, der zweite heißt der Allmächtige und der dritte der alleinige Retter. Die Allmachtsfantasie, der erste Punkt. Wir lesen im Psalm 2 von diesen Allmachtsfantasien der Menschen. Sie bilden sich tatsächlich ein, gegen Gott den Aufstand proben zu können. Aber so ein Vorhaben ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil gegen Gott kommen wir Menschen nicht an. Noch viel weniger als der Grill gegen den Blauwal. Als Menschen bilden wir uns zwar manchmal ein, wir könnten Gott besiegen oder austricksen, aber es funktioniert nicht. Das zeigt die Geschichte und die Zukunft wird es auch ganz deutlich zeigen. Und hier mal kurz zur Einordnung unseres Psalmes. Die Ausleger, die ich dazu gelesen habe, und das erscheint mir auch so ja, sehr logisch zu sein, gehen davon aus, dass das, was hier beschrieben ist, also der Aufstand der Völker und dann Gottes Gericht über sie, dass das dann seine vollkommene Erfüllung findet, kurz vor bzw. dann, wenn Jesus wiederkommt. Allerdings erfüllt sich das, was hier steht, zumindest teilweise, auch immer wieder im Lauf der Geschichte. Und wenn wir jetzt bei den Allmachtsfantasien der Menschen bleiben, dann sehen wir das schon ja, ganz am Anfang der Menschheit. Adam und Eva dachten, sie wüssten besser, was gut für sie ist, als Gott es weiß. Das Ergebnis war der Sündenfall mit Auswirkungen bis heute. Die Menschen in Babel, die dachten, sie könnten sich einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht, aber sie hatten die Rechnung ohne Gott gemacht. Er hat ihre Sprache verwirrt und die Auswirkungen spüren wir auch bis heute, vor allem die Schüler, wenn sie dann Englisch, Französisch oder Latein Schulaufgaben schreiben. Oder Bayerisch. Der Pharao hat gemeint, er könnte sich mit Gott und dessen Volk Israel anlegen. Die Folge waren 10 Plagen und viele Wasserleichen. Als Achan dachte, er müsste das mit Gottes Anweisungen nicht so genau nehmen und sich von Jericho ein bisschen was mitnehmen, was da so rumlag, war die Folge, dass er und seine Familie den Tod fanden. Als die Juden meinten, sie könnten Jesus als den Messias ablehnen, war die Folge, dass einige Jahre später der Tempel in Jerusalem zerstört wurde, ganz Jerusalem erobert, die Juden über die ganze Welt zerstreut. Als Hitler meinte, er könnte Israel, den Augapfel Gottes, antasten, wurde stattdessen Deutschland in Schutt und Asche gelegt. Und als man in Deutschland meinte, man könnte Abtreibungen straffrei stellen, hat man die Rechnung auch ohne Gott gemacht. Auch wenn Abtreibungen im deutschen Gesetz unter bestimmten Umständen straffrei bleiben, bleiben sie es doch nicht vor Gott. Das Problem der Überalterung der Gesellschaft, der Fachkräftemangel, all das kommt unter anderem auch daher, dass eben die Kinder, die man vor 40, 30 oder 20 Jahren abgetrieben hat, uns heute fehlen. Von der moralischen Schuld der Ärzte und Eltern ganz zu schweigen. Und so gibt es haufenweise Beispiele, wo der Mensch meinte, er wüsste es besser als Gott. Wo der Mensch meinte, die guten Gebote Gottes, die wären Fesseln, die man abschütteln müsste. Und jedes Mal endete diese Rebellion der Menschen im Chaos oder im Untergang, in Tod und Zerstörung. Gegen Gottes Gebote zu handeln, ist also nicht einfach nur falsch, sondern auch noch dumm, denn es kommt dabei nichts Gutes heraus. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch bei der derzeitigen Rebellion der westlichen Gesellschaften gegen Gottes Regeln und Grenzen auch nichts Gutes dabei herauskommt. Wir können Gottes Schöpfungsordnung nicht ungestraft auf den Kopf stellen. Aber, um mal von der Gesellschaft wegzukommen und auf uns zu schauen, wenn wir ehrlich sind, dann finden wir auch in unserem persönlichen Leben solche kleinen Allmachtsfantasien. Wir denken ja auch oft, wir wüssten es besser als Gott. Wir beten vielleicht um Gottes Führung, aber wissen eigentlich schon ganz genau, was wir hören wollen. Oder wir entscheiden von vornherein selbst, weil wir im Grunde wissen, wenn wir hier nach Gottes Willen fragen, dann kommt das heraus, was ich nicht hören will. Unser Problem ist so oft, dass wir als kleine Würmchen denken, wir wüssten es besser als Gott. Und das stimmt einfach nicht. Irgendwann kommt die Rechnung für unseren Ungehorsam. Und manchmal ist der Herr dann sogar noch so gnädig, dass er sogar noch diese Rechnung für unseren Ungehorsam zahlt. Manchmal müssen wir es aber auch selbst zahlen und denken dann, hätte ich doch damals ernsthaft nach Gottes Willen gefragt, mit der Bereitschaft, ihn auch zu tun. So sind wir, unsere Gesellschaft und leider auch wir als Christen oft von so Allmachtsfantasien geplagt. Aber wir kommen jetzt zum nächsten, zu dem Allmächtigen. Während die Menschen auf der Erde toben und Nichtiges ersinnen, sitzt Gott im Himmel auf seinem Thron und kann über diese Allmachtsfantasien nur lachen und spotten. Und hier ein kurzer Einschub, als ich in der Jugend mal diesen Vers vorgelesen habe, da hat einer der Jugendlichen gefragt, warum denn Gott eigentlich spotten darf, wenn wir Menschen das doch nicht dürfen. In Psalm 1 wird er doch sogar noch derjenige gelobt, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Und hier im Psalm 2 spottet Gott auf einmal selbst. Wie können wir uns das erklären? Ich denke, wenn Menschen spotten, dann ist es immer Sünde. Dann ist es eigentlich immer Überheblichkeit oder Selbstanmaßung. Gott dagegen, wissen wir, er ist heilig, er kann gar nicht sündigen. Und Gott kann auch nicht überheblich oder selbstanmaßend sein, weil er ja allmächtig ist. Es gibt keinen, der größer oder stärker oder herrlicher wäre als er, und deswegen kann er gar nicht überheblich sein, weil er sowieso ganz oben steht. Und wenn wir hier davon lesen, dass Gott spottet, dann also darum, weil die Rebellion der Menschen einfach nur lächerlich ist. Wie sollen die Geschöpfe gegen den Schöpfer ankommen? Eher besiegen 2 Dutzend Grillkrebse den Blauwal, als dass die Menschheit gegen Gott gewinnen könnte. Und noch dazu wird hier auch in diesem Psalm versucht, mit menschlichen Worten Gottes Reaktion zu beschreiben. Da stößt natürlich auch ein Stück weit an seine Grenzen. Aber es soll deutlich werden, das, was die Menschen tun, das ist absolut lächerlich. Der allmächtige Schöpfer des Universums, der lässt sich von seinen Geschöpfen nicht einfach so einen Strich durch die Rechnung machen. In der Bibelstunde letzten Mittwoch, da hatten wir über Gottes Wesen, Taten und Eigenschaften nachgedacht. Und mich hat besonders fasziniert diese Ewigkeit Gottes. Dass Gott also einfach schon immer da war und dass er auch nichts und niemanden braucht, um zu existieren. Wir Menschen, wir brauchen dagegen so vieles, um zu leben. Wir brauchen Luft, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen Licht, wir brauchen Wärme. Gott braucht all das nicht. Er ist einfach da, er ist in sich selbst existent. Er ist der Ich Bin. Er war da, bevor es dieses Universum gab, und er wird noch da sein, wenn dieses Universum längst vergangen ist. Er ist weder an Raum, Zeit noch Materie gebunden. Er ist einfach da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und für mich ist das unfassbar, ich kann das nicht begreifen. Aber im Vergleich zu dieser Größe und Herrlichkeit Gottes, da ist jeder Versuch der Menschen, gegen ihn zu rebellieren, einfach nur lächerlich. Wir Menschen sind unglaublich hilflos im Vergleich zu Gott. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, also wenn du so alt bist wie ich oder vielleicht 20 Jahre jünger, 20 Jahre älter, so hilflos bin ich doch gar nicht. Ja, wenn wir im Vollbesitz unserer Kräfte sind, dann kommen wir uns nicht so hilflos vor. Aber wie war das, als wir geboren wurden? Da waren wir völlig hilflos. Wir waren völlig abhängig von der Hilfe unserer Eltern. Wir konnten nicht gehen, wir konnten nicht reden, wir konnten noch nicht einmal selbstständig essen oder aufs Klo gehen. Und irgendwann kommt in unserem Leben wieder so eine Zeit, in der wir wieder völlig hilflos werden. Es sei denn, der Herr holt uns davor zu sich. Ich bin ja in Traunreuth in der Feuerwehr und wir werden regelmäßig alarmiert, um eine Wohnung zu öffnen, weil dort drin in dieser Wohnung eine hilflose Person liegt, die nicht mal mehr in der Lage ist, die Tür der Wohnung zu öffnen. Und im Vergleich zu Gott sind wir noch viel hilfloser, egal in welcher Lebensphase wir gerade sind. Und dazu kommt noch, dass wir Menschen ja nur deshalb leben, weil Gott uns Leben gab. Wir haben das Leben nicht in uns selbst, wir können das nicht festhalten. Und wenn Gott uns dieses Leben entzieht, dann fallen wir auf der Stelle um, wie so eine Marionette, der man die Fäden durchschneidet. Liegen wir da. Aber Gott tut es noch nicht. Und weil Gott mit seinem Gericht noch wartet, denken viele Menschen, er wäre gar nicht in der Lage, irgendwie Gericht zu üben oder auf das Geschehen in der Welt einzugreifen. Aber das stimmt nicht. Unser Psalm macht ganz klar, dass Gott am Ende der Zeit die Menschen richten wird. Und wir sehen in der Geschichte, wie oft Gott auch schon die Menschen gerichtet hat. Und am Ende der Zeit wird es tatsächlich so sein, dass Jesus derjenige ist, der das Gericht übt. Denn im Psalm ist ja auch die Rede vom Sohn. Und in Johannes 5, Vers 22 sagt Jesus selbst, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Johannes 5, Vers 22, falls ihr aufschreiben wollt. Und in Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17, da wird dieses Gericht dann auch nochmal etwas genauer beschrieben. Offenbarung 6, 15 bis 17. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Spätestens dann wird allen Menschen klar sein, dass sie gegen Gott keine Chance haben. Sie wollen dann lieber von Felsen erschlagen werden, als dem Zorn des Lammes ausgesetzt zu sein. Dieses Gericht, was da kommt, das wird also furchtbar und erschütternd sein, aber auch dieses Gericht wird irgendwann vorübergehen. Die ewige Strafe dagegen, von der wir letzten Sonntag auch gesprochen haben, der zweite Tod im Feuersee, der wird nicht vorbeigehen. Gott in seiner Allmacht, der sitzt am längeren Hebel. Er ist der unumschränkte Herr über Raum, Zeit und Ewigkeit. Wir haben keine Chance gegen ihn. Und deshalb brauchen wir Rettung. Und da kommen wir zum dritten Punkt, der alleinige Retter. Wenn der Aufstand gegen Gott von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, wenn es von vornherein feststeht, dass Gott als Sieger hervorgeht, dann ist das Klügste, was ich machen kann, mich auf Gottes Seite zu stellen. Und genau zu diesem Schluss kommt auch der Psalmist in den Versen 10 bis 12. So nehmt denn Klugheit an, ihr Könige. Lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Küsset den Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf eurem Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn, wohl allen, die bei ihm sich bergen. Jesus ist der Einzige, der uns retten kann. Er allein. Und ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die ich in dem Buch vom Pfarrer Wilhelm Busch gelesen habe, die das eigentlich ganz genau trifft. Er schreibt, eines Abends schellte es an meiner Tür. Ich war, was nicht oft geschah, allein zu Hause. So öffnete ich selbst, leicht verwundert, wer denn zu solch später Stunde noch etwas von mir wollte. Da stand ein gut gekleideter, großer und umfangreicher Herr. Typ, Direktor in der Industrie. Als er mich sah, griff er mit beiden Händen nach meiner Hand und keuchte, »Retten Sie mich! Retten Sie mich!« »Der Mensch ist betrunken oder verrückt«, dachte ich erschrocken. Aber ich nahm mich zusammen und führte ihn in mein Zimmer. Und nun erfuhr ich eine fürchterliche Geschichte. Er war Direktor in einem der größten Industriezweige, ein angesehener Mann. Er hatte eine liebe Frau, entzückende Kinder, kurz alles, was der Mensch zu seinem irdischen Glück ersehnt. Aber nun kam das schreckliche Geheimnis. Sein Vater war ein Trinker gewesen und hatte dem Sohn ein entsetzliches Vermächtnis im Blut hinterlassen. Weil er seinen Vater in seiner Betrunkenheit oft gesehen hatte, erfüllte ihn eine Abscheu vor dem Alkohol. Aber zwei- oder dreimal im Jahr kam es wie Feuer über ihn. Dann musste er trinken, sinnlos trinken. Dann kroch er schließlich besinnungslos in sein Bett und schlief zwei Tage, um schließlich mit brennender Scham zu erwachen, krank und zerschlagen an Leib und Seele. Ich ruiniere mein Leben. Meine Frau und meine Kinder müssen mich verachten. Und doch, ich muss, keuchte er. Jetzt gerade war es wieder über ihn gekommen. Wie ein Rasender war er ausgegangen, um sich zu betrinken. Und da, es war im Sturm der grauenvollen Sucht wie ein lichter Moment, war ihm eingefallen, welche äußeren und inneren Qualen er nun wieder heraufbeschwor. Er wollte innehalten und konnte nicht. So kam er zu mir, weinend saß der starke Mann vor mir, retten Sie mich! Ich war erschüttert. Jeder, der diesen Mann oberflächlich kannte, musste ihn für den glücklichsten Menschen der Welt halten. Welcher Jammer ist doch oft hinter den Fassaden des Erfolgs. Er griff nach meiner Hand, retten Sie mich! Ich riss mich zusammen. Wie sollte ich sie retten können? Die Ketten des Teufels sind doch viel zu stark, als dass ich sie zerbrechen könnte. Wie soll ich das können, wo sie es selbst nicht einmal konnten? Mit einem unbeschreiblichen Jammerlaut sank er im Sessel zusammen Haben Sie mir sonst nichts zu sagen? Doch, sagte ich, doch, wir sollten uns nach einem umsehen, der stärker ist als der Teufel. Und wo sollte ich so einen finden? Fragte er resigniert. Mich wunderte, dass er keinen Einspruch erhob, als ich vom Teufel sprach. Aber wer einmal so die Macht der Finsternis gespürt hat, der weiß, dass es einen Mörder von Anbeginn, einen Teufel gibt. Wo sollte ich so einen finden, der stärker ist als der Teufel? Murmelte er. Da sagte ich nur einen Namen, Jesus. Er fuhr auf, mit einem rührenden Hoffnungsblick im Auge. Jesus, meinen Sie wirklich? Ich nickte. Und dann knieten wir nieder und riefen Jesus an, den Jesus, der die Werke Satans zerstört, den Jesus, der mit Blut Sünde erkauft hat, den Jesus, der stärker ist als Satan. Oh, das war kein feierlich-liturgisches Gebet, das war, wie der Psalmist sagt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Von dem Tag an war die Macht des Teufels gebrochen. Es gab noch heiße Kämpfe, es gab auch Niederlagen, die jetzt noch viel schrecklichere Scham hervorriefen als früher, aber der Bann war gebrochen. Als wir später einmal zusammensaßen, wir waren inzwischen Freunde geworden, sagte er, du ahnst nicht, wie gefährdet ich bin. Ohne Jesus bin ich im Nu verloren. Darum muss ich mich jeden Tag ihm in seine Hände geben. Jeden Morgen rufe ich ihn an und da bete ich, ja, lache mich nicht aus, mit erhobenen Händen. Warum? Ach, das habe ich einmal im Feld, also im Krieg, gesehen. Da ergab sich eine feindliche Kompanie nach hartem Kampf. Es war ergreifend zu sehen, wie sie alle Waffen wegwarfen und mit erhobenen Händen auf uns zuliefen. Da dachte ich, so also sieht die völlige Auslieferung aus. Und sie, so möchte ich mich völlig Jesus in die Hände geben. Ich laufe jeden Tag mit erhobenen Händen, schwach und wehrlos in seine Retterarme. Nur so, ja, nur so kann ich noch leben. Der Mann ist jetzt längst in der Ewigkeit. Ganz getrost ging der Kämpfer durch das Todestal in jene Welt, wo wir Jesus sehen dürfen und wo aller Kampf zu Ende ist. Und weil er längst ewig genesen ist, habe ich es gewagt, seine Geschichte zu erzählen. So wie dieser Mann sich einmal Jesus ergeben hat, so müssen wir uns ihm alle ergeben. Wir müssen vor ihm kapitulieren und ihm als Retter vertrauen. So wird man ein Kind Gottes. Aber auch als Kind Gottes müssen wir jeden Tag uns ihm neu ausliefern. Mit unserer ganzen Rebellion, unserer ganzen Selbstsucht, unserer ganzen Schuld. Wir können vor Gott nicht bestehen, wenn wir nicht auf Jesus vertrauen. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Ein Blauwal frisst am Tag bis zu 16 Tonnen Krill. Ein Aufstand der Grillkrebse gegen den Blauwal ist zum Scheitern verurteilt und endet im Verdauungstrakt des Meeressäugers. Die Allmachtsfantasien der Menschen scheitern an der Allmacht Gottes. Die Rebellion des Menschen gegen Gott endet im Chaos und im Tod und Verderben. Der Einzige, der uns retten kann, ist Jesus. Vertraue ihm. Amen.